Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Das, was ich jetzt mache, macht man eigentlich gar nicht. Ich steige nämlich gleich direkt in das Thema der Predigt ein. Normal sollte man eine Einleitung haben und die Leute abholen, aber ich glaube, es ist heute auch gar nicht so tragisch. Ich denke, viele Dinge, die gesagt wurden, sind schon eine gute Einleitung, eine Hinleitung zu dem Thema, über das wir heute nachdenken wollen. Nämlich das Thema, der Vater sucht Anbeter. Der Vater sucht Anbeter. Und wenn man sich darüber Gedanken macht, wenn man darüber nachdenkt, wo sucht Gott denn wohl Anbeter? Wo wird er wohl hingehen, um Anbeter für sich zu finden? Dann kommt man doch schnell auf die Idee und würde sagen, naja, irgendwo in den Machtzentren, in politischen Zentren, in philosophischen Zentren, in religiösen Zentren, in Rom, Athen, Jerusalem. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir einen ganz interessanten Text, der uns sagt, wo Gott Anbeter sucht, nämlich in einem Landstrich, der schimpft sich Samarien, an einem uralten Brunnen, bei einer anrüchigen Frau. Ich möchte mit euch heute Morgen über einen Text nachdenken, den wir im Johannesevangelium finden, in dem Kapitel 4. Und in dem Kapitel 4 beschreibt uns Johannes eine Begegnung, die Jesus mit einer Frau hat, mit einer samaritischen Frau. Und ich möchte jetzt nicht den ganzen Text, das ganze Kapitel mit euch durchgehen, sondern ich steige ein im Vers 19. Wir schauen uns die Verse bis 24 an. Johannes Kapitel 4, 19 bis 24. Die Frau spricht zu ihm, also zu Jesus: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten wollen, oder die ihn anbeten müssen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Anbeter. Und den ersten Gedanken, den ich mit euch hier gemeinsam ableiten möchte, ist: Gott, der Vater sucht Anbeter, keine religiösen Menschen. Keine religiösen Menschen. Diese Frau merkt sehr schnell und bald, dieser Mann, mit dem ich hier rede, das scheint kein gewöhnlicher Mensch zu sein. Sie sieht in ihm einen Propheten und sie redet ihn auch als Propheten an. Gut, mit einem Propheten sollte man jetzt nicht über das Wetter sprechen. Mit einem Propheten sollte man auch nicht über den nächsten Urlaub reden. Und das weiß sie. Und sie ist höflich und sie schneidet das Thema Religion an. Wo soll man anbeten? Wo ist der Ort, wo wir Gottesdienst feiern sollen? Und man sieht und man merkt, religiösen Menschen ist die äußere Form wichtig. Religiösen Menschen ist die äußere Form wichtig. Wo ist der richtige Ort? Religiöse Menschen, oder wir könnten sie auch falsche Anbeter nennen, denen geht es nicht um den Gegenstand der Anbetung, sondern ihnen ist die Form wichtig. Es muss nach außen hin alles passen. Es muss ansprechend sein. Und wie viele Formen gibt es da der Anbetung? Sich selbst verlieren, sich in sich kehren im Kloster, Abgeschiedenheit von der Umwelt, tanzende Anbetung, bezahlte Anbetung auf Anbetungskonzerten, wo ich gegen Bezahlung in Anbetung komme. Oder für das Wohnzimmer zu Hause die Anbetungs-CD Gold. Da mag viel Leidenschaft drin sein und da mag viel echtes Suchen, Bemühen drin sein. Bei religiösen Menschen ist Gott nicht Ziel der Anbetung. Auch da nicht, wenn sie es tausendmal nennen und den Namen Gottes beschreiben. Was bei religiösen Menschen wichtig ist, ist der äußere Anschein. Der muss stimmen, die Formen müssen stimmen, aber nicht der Inhalt. Es geht gar nicht um Gott. Gott, so könnte man sagen, ist eigentlich bei ihnen austauschbar. Gott ist eigentlich nur ein leerer Begriff. Im Grunde dreht sich bei religiösen Menschen alles um sich selber. Sie stehen im Mittelpunkt und nicht Gott. Es geht darum, ob sie alles richtig machen. Die äußeren Bemühungen sind religiöse Pflicht. Und so will man sich die Gunst Gottes verdienen. Man will ja alles richtig machen. Und das sind Menschen, die die Kindschaft nicht kennen. Menschen, die die Kindschaft nicht kennen. Und die sich auch nicht an der Kindschaft Gottes erfreuen können. Ihre Gottesdienste sind im Grunde lästige Pflichterfüllung. Die Bibel ist im Grunde nur Pflichtlektüre. Ja, als ob Gott ein Lehrer wäre, der eines Tages dann dich zur Seite nimmt und dich abfragt, kannst du mal eine Zusammenfassung von meinem Wort geben? Für sie ist es nur Pflichtlektüre. Gebet ist doch kein Reden mit dem himmlischen Vater, sondern vielleicht ein geschäftsmäßiges Meeting mit einem Vorgesetzten. Solche Menschen, das wird hier in diesem Text deutlich, können nicht anbeten. Das ist völlig ausgeschlossen, weil sie die Segnungen durch Jesus Christus nie erfahren haben. Wo ist der Ort der Anbetung? Und Jesus macht hier ganz klar und deutlich, weder hier auf dem Berg Gerizim noch in Jerusalem. Und Jesus zeigt dieser Frau auf, es geht doch nicht um den Ort der Anbetung. Es geht doch nicht um eine äußere Form der Anbetung, sondern es geht um eine Person. Gott, der Vater, steht im Zentrum der Anbetung. Religiöse Menschen, das fällt hier in diesem Text auch auf, sie berufen sich auf menschliche Autoritäten. Und so zitiert diese Frau auch oder weist darauf hin, auf unsere Väter. Unsere Väter haben hier angebetet. Sie beruft sich auf die Vorfahren, auf die Väter, die das ja schon immer gemacht haben. Ja, unsere Vorfahren haben uns mitgeteilt, dass man hier anbeten muss. Sie haben diesen Platz ausgewählt. Und sie machen das nicht erst seit gestern, sondern sie machen das schon ein paar Tage länger. Und in der Tat haben die Samariter, dieses Mischvolk, das die Juden mieden, seit Jahrhunderten auf dem Berg Gerizim angebetet. Aber nur aufgrund einer langen Tradition wird eine falsche Handlung, eine falsche Haltung nicht besser und nicht richtiger. Religiöse Menschen berufen sich auf menschliche Autoritäten. Sie verweisen gerne auf andere Menschen. Auf Menschen, die in der Gesellschaft vielleicht anerkannte Autoritäten sind. Doch was auffällt, sie fragen nicht nach dem Willen Gottes. Und so ist es bis heute. Milliarden Menschen auf diesem Planeten berufen sich auf menschliche Autoritäten, ohne nach Gott zu fragen, ohne hineinzuschauen in das lebendige Wort Gottes und zu schauen und herauszufinden, was sagt Gott denn über sich? Wie stellt er sich den Menschen vor? Wie beschreibt er uns Menschen? Wie denkt er über den Menschen? Religiöse Menschen vergleichen sich gern mit anderen. Was machen andere? Was dürfen andere? Und es ist erschreckend, wie häufig man das auch in christlichen Kreisen findet. Die machen das so, lasst uns das auch so machen. Und man unterwirft sich menschlichen Autoritäten und die göttliche Autorität ist zweitrangig, spielt nicht so eine große Rolle. Was hier noch auffällt bei dieser Frau, religiöse Menschen sind in Unkenntnis über Gott. Unkenntnis über Gott. Hört mal genau hin, was Jesus hier sagt. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Das ist euer großes Problem. Liebe Frau, das ist dein größtes Problem. Lieber Mensch, das ist unser großes Problem, in Unkenntnis über Gott zu sein. Und wie viele Menschen kennen Gott nicht? Wie erschreckend ist das? Wie erschreckend ist, dass sie meinen, sie dienen Gott und sie beten Gott an und sie sind aufrichtig in ihrem Bemühen. Da ist so viel Energie, so viel Leidenschaft. Und sie leben an Gott vorbei. Und es ist so umso erschreckender, wenn man sieht, wie viel Suchen bei diesen Menschen da ist. Ernsthaftes Suchen nach Gott. Wie viel ernst gemeinter Gottesdienst da ist. Und Jesus sagt, ihr kennt Gott nicht. Und aus der fehlenden Gotteserkenntnis muss es ja zwangsläufig zu einem falschen Gottesdienst kommen und zwangsläufig zu einer falschen Anbetung kommen. Und Gott hat genau festgelegt, wo und wie er angebetet werden möchte. Gott schrieb und Gott schreibt heute genauso vor, wie Anbetung auszusehen hat. Und der Mensch kann nicht einfach hingehen und sagen, ich lege selber fest, wie ich Gott anbete. Der Vater sucht Anbeter, keine Selbstdarsteller. Der Vater sucht Anbeter, keine Selbstdarsteller. Bei der Anbetung Gottes geht es nicht um mich. Bei der Anbetung Gottes geht es nicht darum, wer ich bin und wie wichtig ich bin und wie gut ich etwas kann. Das spielt überhaupt keine Rolle. Bei der Anbetung Gottes ist Gott Ziel der Anbetung. Die Anbetung dreht sich nicht um den Menschen. Die Anbetung ist auf Gott ausgerichtet. In der Anbetung kommt der Mensch in die Gegenwart Gottes, vor den Thron Gottes. Und vor den Thron des Allerhöchsten kann man nur anbetend kommen, das heißt niederfallend, auf das Angesicht und betend. Das ist die ursprüngliche Bedeutung der Anbetung. Niederfallend vor jemandem. Mit welcher Haltung komme ich vor den Thron Gottes? Selbstbewusst, selbstherrlich, überheblich, anmaßend, fordernd? Gott öffnet uns in seinem Wort einen Blick in die himmlische Anbetung. Und so lesen wir in der Offenbarung, wie die 24 Ältesten vor dem Thron Gottes sind und wie sie niederfallen vor dem Thron Gottes, vor Gott, auf ihr Angesicht und Gott anbeten. Da finden wir Anbetung. Anbetung ist das bewusste Treten in die Gegenwart Gottes. Und in seiner Gegenwart ist er selber Gegenstand der Anbetung. Die Anbetung zielt auf ihn ab. Es geht nicht um Menschen, es geht nicht um menschliche Leistung. Er ist das Zentrum, er ist Mittelpunkt der Anbetung. Und in seiner Gegenwart fällt man betend nieder. Wir haben gesehen, dass religiöse Menschen Gott nicht anbeten, auch wenn sie davon sprechen. Auch wenn sie es beteuern, auch wenn sie es immer wieder wiederholen und in den Vordergrund kehren. Der Hauptgrund liegt darin, dass sie Gott nicht kennen. Und darum muss ihre Anbetung falsch sein. Wenn ich Gott anbeten will, dann muss ich ihn kennen. Ansonsten kann es passieren, dass ich einen Götzen anbete, mir mein eigenes Gottesbild mache und dieses Gottesbild anbete. Und ich meine damit Gott. Wahre Anbetung kommt nur aus der Erkenntnis Gottes. Nur der Mensch, der erkennen durfte, wer Gott ist, ist ein wahrer Anbeter. Und die Erkenntnis Gottes, das ist nichts, nichts Mystisches, nichts Magisches, nichts für ein paar Eingeweihte, die nur wissen, wie wahre Anbetung funktioniert. Nein, Gott hat sich offenbart durch sein Wort, durch die Bibel. Und er hat sich den Menschen offenbart durch seinen Sohn Jesus Christus. Und sein guter Geist möchte die Menschen dazu führen und hinbringen, dass sie Gott erkennen, dass sie ihn kennenlernen, ganz persönlich kennenlernen. Durch sein Wort. Ja, nicht nur als den allmächtigen Schöpfergott. Nicht nur als den Herrn aller Herren. Sondern wie nennt Jesus ihn hier? Als den Vater. Er möchte, dass wir ihn als Vater kennenlernen. Der Vater sucht Anbeter. Jesus hätte doch einen machtvollen, einen großartigen Namen für Gott nennen können. Aber er wählt ganz bewusst die Bezeichnung Vater für Gott. Er möchte die Herzen der Menschen wieder zu dem Vaterherz zurückführen. Zu dem Vaterherz Gottes zurückführen. Und er möchte, dass die Herzen erfüllt sind mit Staunen, mit Freude, mit Glück, mit Zufriedenheit über den guten himmlischen Vater. Und solange ich Gott nicht als Vater erkannt habe, kann ich nicht anbeten. Die Anbetung geht vorbei. Es mag Menschen geben, die zu einem Schöpfergott beten. Es mag Menschen geben, die zum lieben Gott beten. Es mag Menschen geben, die zu einem höheren Wesen beten. Doch all das ist noch keine Anbetung des Vaters. Es ist bestenfalls ein Gottsuchen. Aber der Gottsuchende, er ist noch kein Anbeter. Er ist noch auf der Suche nach Gott. Und die Bibel sagt uns und nennt uns, ja, wenn du Gott suchst, wenn du ihn wirklich von ganzem Herzen suchst, dann verspricht dir Gott in seinem Wort, er wird sich von dir finden lassen und du kannst zum Anbeter werden. Und alle, die sich von ihm haben finden lassen, die sind endlich wieder beim Vater zu Hause. Und ein Anbeter ist jemand, der ist begeistert von seinem himmlischen Vater. Er staunt über seinen himmlischen Vater. Er redet über seinen himmlischen Vater, wie es Kleinkinder tun. Das fällt uns doch so häufig auf bei kleinen Kindern, wie begeistert sie von ihren Papas noch sind. Wie Papa doch alles kann. Wie Papa der Stärkste ist, wie Papa der Größte ist. Und gut, irgendwann verschwindet es mal. Die kleinen Kinder entlarven uns und sehen unsere Schwächen und unsere Charaktereigenschaften, die nicht vollkommen und nicht perfekt sind. Aber sie staunen doch noch über diesen Vater. Sie sind begeistert von ihrem Vater. Der Anbeter staunt über Gott, über seine Person, über seinen Charakter, über seine Werke, wie er ist, was er tut. Das Herz des Anbeters, es beschäftigt sich mit Gott, es ist auf Gott ausgerichtet und sein Herz erfreut sich an Gott, an seiner Person. Es freut sich an seinem Wesen. Es freut sich darüber, wie Gott ist. Wenn ich dich nur habe, so schreibt es der Psalmschreiber, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das ist die Sprache eines Anbeters. Das ist die Sprache eines Anbeters. Wenn ich dich nur habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn ich über Anbetung nachdenke, dann bin ich enttäuscht über mein eigenes Leben. Wie wenig echte Anbetung da ist. Wie arm doch meine Anbetung ist. Wie arm doch häufig die Anbetung in christlichen Gemeinden ist. Wie kindisch wir häufig sind. Wie viel Maskerade, wie viel Menschliches drin ist. Wie armselig unsere Anbetung ist, weil Gott nicht im Zentrum steht. Sondern der Mensch steht im Zentrum. Es geht um seine Leistung, es geht um seine Errungenschaft, um seine Fähigkeiten. So häufig finden wir das. Man ist beschämt, wie wenig man Gott kennt, wie wenig beschreibend und staunend unsere Gebete sind, wie wenig man über Gott aussagen kann. Der Vater sucht Anbeter. Lass mich einen letzten Gedanken ableiten aus diesem Text. Der Vater sucht Anbeter, keine Leistungsträger. Es geht in der Anbetung um Gott und deshalb muss Gott dem Menschen sagen, wie sich der Mensch in der Anbetung nahen soll und wo er sich Gott nahen soll und darf. Und das hat Gott getan. Gott bestimmt für Israel einen Ort, nämlich Jerusalem. Und in Jerusalem sagt er im Tempel, da soll Anbetung stattfinden. Und nur dort soll Anbetung stattfinden. Der Israelit durfte nicht irgendwo anders anbeten. Das Wo wurde von Gott festgelegt und das Wie wurde auch von Gott festgelegt. Und zwar bis ins allerkleinste Detail. Der Israelit konnte nicht einfach in dem Tempel anbeten, so wie er es für richtig hielt. Er sagte, ich überlege mir mal eine eigene Form der Anbetung. Ich gehe da mal rein und mal schauen, was mir heute so einfällt, wie spontan ich bin. Da war kein Raum für den Eigenwillen des Menschen. Da blieb kein Platz für die eigene Form der Anbetung. Gott gab sie vor. Und neutestamentliche Anbetung? Wie sieht sie aus? Genauso. Gott gibt den Ort vor. Also er bestimmt das Wo. Das sagt Gott uns hier. Nämlich überall. Überall darf jetzt angebetet werden. Überall ist Raum und Zeit und Platz für Anbetung. Hier im Gottesdienst, genauso zu Hause, auf der Arbeit, wo auch immer. Du darfst überall in die Anbetung kommen. Und Gott bestimmt auch das Wie. Wie soll Anbetung stattfinden? Nun, jetzt sagen wir Neutestamentlichen schon, ja, das spielt doch überhaupt keine Rolle. Ja, das ist ja oft so geprägt, diese Prägung. Das ist alles irgendwie gleich und alles egal und gleichgültig. Nein, Jesus sagt uns, wie Anbetung stattfinden muss. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen, die müssen ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. Nicht irgendwie, wie es mir gerade gefällt, nicht wie mir gerade die Laune nach ist. Ich muss auf dem Weg in die Anbetung kommen, wie Gott ihn vorschreibt. Unter dem alten Bund durfte der Priester nur auf Grundlage eines Tieropfers in die Gegenwart Gottes treten, um dort anzubeten. Er durfte nicht mit leeren Händen kommen. Nur auf Grundlage des Blutes, wo das Tier geschlachtet wurde, das zur Sühnung der Sünde da war, konnte er sich nahen, durfte er sich Gott überhaupt nahen. Und so bedarf auch die neutestamentliche Anbetung eine Grundlage. Ich kann nur auf der Grundlage des stellvertretenden Sterbens Jesu in die Anbetung kommen. Er ist meine Grundlage. Sein Blut ist für mich Sühnung und deswegen darf ich mich Gott nahen, darf ich anbeten. Niemals aufgrund meiner eigenen Leistung. Niemals aufgrund meiner eigenen Bemühungen, meiner moralischen Anstrengung, meiner Tugenden. Jesus Christus ist die Wahrheit. Und sein Erlösungswerk am Kreuz öffnet mir den Weg in die Gegenwart Gottes. Öffnet mir das Vaterherz und damit den Weg zur Anbetung, zur wahren Anbetung. Es gibt keinen anderen Weg. Alle anderen Wege sind ausgeschlossen. Alle religiösen Anstrengungen, menschlichen Leistungen und seien sie noch so ernsthaft gemeint, sie tragen nicht. Gott kann sie nicht akzeptieren und Gott wird sie nicht akzeptieren. Christus ist die Grundlage der Anbetung Gottes. Sie müssen anbeten im Geist und Wahrheit. Ich denke, dass der Begriff Wahrheit hier noch eine andere Bedeutung hat. So sagt Jesus uns an einer anderen Stelle, dass das Wort Gottes Wahrheit ist. Und er bittet Gott, den Vater, dass er seine Jünger, seine Nachfolger, durch das Wort, durch die Wahrheit heilige. Und ohne die Bibel, die mir sagt, wie ich mein Leben führen soll vor Gott und vor Menschen, ohne die Bibel, die in meinem Leben Sünde aufdeckt und immer wieder Sünde richtet, kann keine praktische, kann keine tägliche Heiligung stattfinden. Da, wo ich Sünde in meinem Leben dulde, da, wo Egoismus herrscht, da, wo Streit ist, da, wo Hass ist, da, wo Geiz ist, Lüge, Selbstbehauptung, Zank, Stolz, Neid, kann ich nicht in die Anbetung Gottes kommen. Das ist unmöglich. Die Anbetung Gottes ist dort nicht mehr möglich. Ohne die tägliche Heiligung und Reinigung durch das Wort Gottes kann Anbetung nicht sein. Wir schließen uns von der Anbetung aus. Und mögen wir es noch so beteuern, dass wir Gott anbeten, wir schließen uns von der Anbetung Gottes aus. Anbetung im Geist und in Wahrheit. Der Heilige Geist ist die Kraft der Anbetung. Nur Menschen, die durch den Heiligen Geist eine Wiedergeburt erlebt haben, die eine neue Schöpfung geworden sind und als neue Menschen zu Kindern Gottes geboren wurden und die Gott ihren Vater nennen können, nur diese Menschen können und dürfen in die Anbetung Gottes kommen. Nur solche Menschen können Gott anbeten, die das Zeugnis des Geistes haben, du bist ein Kind Gottes. Du hast diese Wiedergeburt erlebt. Du bist eine neue Schöpfung in Christus. Und Jesus sagt, weil Gott Geist ist, müssen wir ihn im Geist anbeten. Weil Gott Geist ist, muss auch Anbetung im gleichen Geist, nämlich durch den Heiligen Geist passieren und geschehen. Jesus sagt uns hier, Anbetung setzt Erkenntnis Gottes voraus. Und so ist es die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns die Augen zu öffnen für Gott und für seine Werke. So ist es die Aufgabe des Heiligen Geistes, Christus zu verherrlichen, zu ehren und damit den Vater zu verehren und verherrlichen. Das ist Aufgabe des Heiligen Geistes. Neutestamentliche Anbetung ist geistliche Anbetung. Und die Quelle der Anbetung ist niemals menschliche Anbetung. Und sie ist niemals menschlich, sondern die Quelle kommt aus Gott und sie zielt auf Gott ab. Und sie steht im Gegensatz zu einer fleischlich-sinnlichen Anbetung. Und ich habe den Eindruck, je weniger Geist, desto mehr Sinnlichkeit kommt in die Anbetung. So werden äußere Reize gesetzt, dass man in eine Stimmung der Anbetung kommt. Die Gottesdienste müssen sinnlicher werden. Man will sehen, man will spüren, man will riechen. Umso weniger geistliches Leben, desto pompöser wird die äußere Form der Anbetung. Umso weniger Darstellung Gottes, desto mehr Darstellung des Menschen. Umso weniger echte Geistesgaben, umso mehr versucht man, sie zu imitieren. Umso weniger Frucht des Geistes, umso mehr Nachahmung dieser Frucht. Man will Frucht produzieren, man will Freude produzieren, man will Liebe produzieren, man will sie Gott als Anbetung darbringen. Der Vater sucht Anbeter, keine Leistungsträger. Gott will unsere Leistung nicht. Er will keine menschliche Kraft in der Anbetung. Er will die Kraft des Heiligen Geistes in der Anbetung. Neutestamentliche Anbetung ist von einer geradezu atemberaubenden Schlichtheit gekennzeichnet. Anbetung im Geist und in Wahrheit. Neutestamentliche Anbetung braucht keine religiösen Hilfsmittel, um in eine Stimmung der Anbetung zu kommen. Neutestamentliche Anbetung steht nicht auf einem menschlichen Fundament, sondern sie steht allein auf dem Fundament und dem Werk Jesu Christi. Der Vater sucht Anbeter. Und ich wünsche mir, dass er in dieser Gemeinde viele Anbeter findet. Und ich wünsche mir, dass unser Herz, sein Herz wirklich der Anbetung Gottes ist, das zum Lobpreis Gottes ja aufbricht, dass Gott groß macht, dass sein Werk groß macht, dass seinen Namen groß macht, wo seine Person im Vordergrund steht. Und ich wünsche mir, dass unser Herr uns allen an dieses Herz der Anbetung schenken möchte. Amen. Ich würde gerne noch mit uns zusammen beten. Ich darf euch bitten, dazu aufzustehen.